Heute mit Elina Hage, Gründerin von Artifier Management.
Die Frage ist, was man will. Es gibt durchaus Künstler, denen ist es wichtig, möglichst vielen Playlisten vorzukommen. Und denen ist dann auch bewusst, dass das an vielen Stellen bedeutet, dass es nicht unbedingt um sie selbst als Künstler und als Figur geht, sondern dass sie sich einreihen in eine Reihe von Mood-Playlisten und vor allem von passiven Zuhörern.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute sehr, Elina Hage im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Sie gründete Artifier Management, ist als A&R-Managerin für das Label Neue Meister von Edel tätig und bewegt sich in diesem Kontext im musikalischen Umfeld zwischen Klassik, Pop, elektronischer oder auch Jazzmusik und kann uns sicher in der nächsten Stunde ein wenig mitnehmen in diese für mich ja auch sehr relativ unbekannte Welt. Herzlich willkommen, Elina.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin jetzt sehr unbewandert, wie ich ja schon eingangs direkt vorweggeschickt habe. Ich bin immer wieder über diesen Begriff zeitgenössische Musik gestolpert. Kann man das da alles so reinstopfen oder ist das wieder was ganz anderes?
Ich würde behaupten, das kann man auf jeden Fall da reinstopfen, weil zeitgenössische Musik kann ja alles sein.
Okay.
Das ist ja genrefrei.
Okay, also für die nächste Stunde können wir uns so ein bisschen so auch auf diesen Begriff vielleicht auch festlegen.
Absolut.
Also ich vor allen Dingen.
Da sind wir, glaube ich, schon direkt bei einem der großen Themen dieses Nicht-Genres.
Ja.
Die Begrifflichkeiten.
Okay.
Der Begriff Neoklassik ist derzeit ja sehr groß, aber auch in sehr unterschiedlicher Hinsicht zu gebrauchen. Einige verwechseln es gerne mit Fahrstuhlmusik. Sagen, Neoklassik ist sowieso schon ein alter Begriff, der wurde gar nicht dafür erfunden und darf deswegen dafür auch gar nicht verwendet werden.
Okay.
Deswegen gibt es immer wieder Versuche, Modern Classical, zeitgenössische Musik, Contemporary, auf welcher Sprache auch immer.
Okay.
Also das ist schon ein ganz großes Thema. Da
also direkt,
man sehr
direkt,
schnell
direkt
über,
ins Fettnäpfchen gesetzt. Zack.
Überhaupt nicht, sondern direkt einen der wichtigen Punkte erkannt.
Ja, schön. Was ich eben gesagt habe, es geht ja auch viel darum, in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, ist ja auch immer wieder, gibt es so diese elektronischen Einflüsse. Da habe ich mich direkt nämlich gefragt, so auch mit so zum Einstieg, wenn es so diesen Crossover gibt.
Crossover, ganz schwieriges Wort.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich versuche mich so langsam ranzutasten. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich direkt in das nächste Festnäpfchen setze. Ich habe mich eigentlich nur gefragt, wenn die Elektronik mit reinkommt, ist das dann quasi auch in dieser Branche, in dieser Szene dann direkt auch sehr in zwei Lager gespalten, dass es da sehr starke Widerstände gibt, dass die eine sagen, so, boah, auf gar keinen Fall, oder die anderen dann sagen, ey klar, modern, lass uns das alles vermischen.
Die Feststellung der letzten Jahre ist, dass die Menschen immer offener werden, dass diese Lager, die absolut existieren, die aus der Vergangenheit in der Popmusik, anders als elektronische Musik, anders als Jazzmusik, anders als klassische Musik gearbeitet wurde. Diese Zeit ist einigermaßen vorbei und alle suchen auch nach neuen Wegen.
Okay.
Das heißt, die Offenheit entsteht auf jeden Fall. Wir kommen aber trotzdem immer wieder an den Punkt, auch festzustellen, dass diese Lager und ich nenne es sogar Welten auch noch existieren.
Ja.
Da gibt es noch sehr, sehr, sehr große Unterschiede in der ganzen Herangehensweise, in der ganzen auch kreativen Phase von allen. Also es ist immer wieder spannend zu sehen, auch wenn Künstler sich aus der einen oder anderen Ecke in diese andere Welt reinwagen. Ja. Die wenigsten haben ja die gleiche Art von Ausbildung in unterschiedlichen Musikrichtungen.
Ja.
Wie das dann aufgenommen wird in den unterschiedlichen Welten.
Ja. Okay.
Weil es gibt ja im Moment genauso Projekte, die sich eigentlich eher aus dem elektronischen Sektor bewegen. Mhm. Panthère du Prince, Robert Koch, so zwei Beispiele, die gerade sehr viel mit klassischem Instrumentarium experimentieren. Die eben aus der einen Seite, und dann gibt es wiederum klassische Musiker, die sich eben nicht mehr einschränken lassen wollen, nur noch Repertoire zu spielen aus vergangenen Jahrhunderten, sondern und auch die eigenen Kompositionen jetzt nicht nur auf das eigene Instrument oder auf das klassische Instrumentarium zu beschränken, sondern auch andere Dinge auszuprobieren.
Okay. Ja, okay. Jetzt haben wir uns schon mal so ein bisschen der Inhalte genähert oder den Inhalten genähert, mit denen du dich beschäftigst. Jetzt beschäftigen wir uns mal vielleicht nochmal mit dir. Also, wie gingst du für dich los? Also mit dieser ganzen Musik, ja, mit dem Bezug Musik, kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Wie ging's los? Wie bist du geprägt?
Ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus, obwohl meine Eltern beides keine Musiker waren. Ich hatte aber das Glück, Eltern zu haben, die mir alles an Musik zur Verfügung gestellt haben, was sie nur finden konnten. Also von Oper über Rock, über Jazz, alles.
Okay.
Schlager, auch cool. Viel dabei. Ja. Ich war mit 4 Jahren ein großer Schlager-Fan.
Okay, ja.
Also so 50er-Jahre-Schlager.
Ja, super, genau.
Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, so wie viele andere Kinder auch. Ich war auf der Waldorfschule in meinen ersten Lebensjahren, wo die Kreativität einfach auch sehr gefördert wird. Und dadurch habe ich dann noch Geige gespielt. Und also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit immer irgendwie mit Musik zu tun gehabt. Und dann im Abitur entschieden, dass ich eben auch Musik studieren will. Und habe mich dann für ein Klavierstudium entschieden. Habe klassisches Klavier studiert in pädagogischer Richtung. Also habe Klavierpädagogik Abschluss gemacht in Hamburg.
Okay.
Und daraus ist das eigentlich alles so entstanden. Ich bin dann nach dem Studium in ein Praktikum gerutscht bei Universal. Und damit war dann irgendwie auch so die Richtung in Richtung Industrie statt selber auf die Bühne relativ schnell klar.
Und warum war das klar?
Weil ich festgestellt habe, dass ich besser darin bin, andere zu unterstützen und andere davon zu begeistern, als es selber zu machen.
Okay, okay.
Ja, es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht.
Du bist ja dann auch angefangen, ich weiß nicht, ob du das damit meinst, beziehungsweise was ich gesehen habe, du warst bei der Deutschen Grammophon. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das älteste Klassik-Plattenlabel der Welt sogar, gegründet von unter anderem von Emil Berliner, das ist der Erfinder der Schallplatte und des Grammophons. Da muss ich ja sagen, wenn man als junger Mensch quasi so seine ersten Schritte in der Musikindustrie macht und dann in so ein Unternehmen kommt, das ist sicherlich, also es wurde glaube ich in Hannover gegründet, das sind sicherlich nicht mehr die gleichen Räumlichkeiten, aber wie fühlt sich das an, wenn man in so ein geschichtsträchtiges Unternehmen kommt?
Es ist sehr spannend auf jeden Fall. Es war eine gute Schule. Dadurch, dass es an Universal angegliedert ist, ist es natürlich ein Riesenunternehmen. Also es ist, jeder, der irgendwie in der Plattenindustrie kennt, das Universal-Gebäude an der Warschauer Straße. Und das war auch meine erste Station. Ich kann aus der heutigen Sicht schon auch sehen, wie besonders das war. Dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Kleines Anekdote dazu, die mir ein ehemaliger Kollege immer noch sehr gerne erzählt ist. Zu meinem Bewerbungsgespräch für mein Praktikum hatte ich ein Jackett an, in genau dem gleichen Gelb wie das Logo der Grammophon. Und ich schwöre dir, es war keine Absicht. Es war wirklich unterbewusst. Aber das war wohl das Einstellungskriterium.
Sehr gut. Dazu muss man aber auch wirklich sagen, dieses Logo, jeder, der es nicht vor Augen hat, sollte es einmal im Internet raussuchen, weil ich glaube, es kennt jeder. Also,
diese gelbe Kartusche.
Ja, also ich glaube, das kennt wirklich jeder aus vielleicht dann auch den Plattenschränken von Oma, Opa, Mutter, Vater oder vielleicht dann auch selber, aber es ist wirklich so, das kennt, glaube ich, jeder. Ja. Was war denn so das wichtigste Learning, was du da so rausgezogen hast? Also haben sich dann einige Dinge so für dich entmystifiziert oder
was? Natürlich.
Ja.
Ich glaube, man kann sich als... Nein, ich fange nochmal an.
Ja.
Ich glaube, man kann sich als Hörer oft nicht vorstellen, was alles hinter solchen Produktionen und hinter solchen Firmen steckt. Erstmal klingt das immer nur Musik, CD, LP, Kassette, was auch immer, ist darauf gepresst, verkauft und gut, aber was das alles an wahnsinnigen kleinen Schritten, an Verhandlungsmodalitäten, schon alleine die ganzen Fragen ums Artwork, Marketing, PR, was da alles dahinter steckt, das war auf jeden Fall in den ersten Jahren für mich auch immer wieder eine überwältigende Geschichte.
Okay.
Auch bis heute denke ich manchmal, ich habe das ganze Business noch nicht verstanden. Universal und die Deutsche Grammophon, speziell in der Klassik, dadurch, dass sie einfach das allerälteste und größte Klassiklabel der Welt sind, sind eine extrem tolle Station zum Lernen, zum Erfahrungen machen. Mhm. Künstler treffen, man bekommt die Chance, dort Künstler zu treffen, in Konzerte zu gehen, die man sonst einfach gar nicht bekommen könnte. Das Roster von denen ist ja doch sehr, sehr groß und beeindruckend. Sind einfach die größten Weltstars, viele der größten Weltstars bei denen unter Vertrag. Ich habe da schon einfach wirklich sehr viel erfahren, gelernt, Leute kennengelernt aus dem Business. Man bekommt sehr schnell ein gutes Netzwerk, wovon ich auch heute noch sehr zehre. Hm. Das sind, glaube ich, die Dinge, die in dieser ersten Phase so für mich am wichtigsten waren. Ja.
Ist das so, also das ist wirklich das wichtigste Classic-Label der Welt? Kann man das so jetzt so sagen, oder?
Es ist auf jeden Fall das bekannteste,
okay,
das älteste, wie du schon sagst. Ja. Und in vielen Augen auch das wichtigste.
Okay, krass. Gibt es Vergleichbare? In, ja, vielleicht so außerhalb von Deutschland? Um mal so den Markt kurz so zu sondieren?
Es gibt auf jeden Fall Vergleichbare. Ich meine, wir haben inzwischen die drei großen Major-Labels, ne, die jeweils auch ihre Klassikabteilungen und Klassik-Labels haben.
Okay.
Warner Music, Sony Music, die jeweils auch eine sehr große Präsenz auf dem Klassikmarkt haben.
Okay, ja.
Edel in Deutschland nicht zu vergessen.
Genau, das ist eine gute Überleitung, denn Überleitung, denn du bist ja als Produktmanagerin bei Edel dann quasi fast im Anschluss angefangen.
Genau.
Was war für dich da so der...
Zwischendurch noch eine kurze Station beim Radio.
Was hast du da gemacht?
Ich habe Aufnahmeleitung in der Wochenredaktion bei Radio 1.
Okay.
Habe ich als Praktikantin, durfte ich mitmachen.
Okay. Und dann...
Zu der Zeit wollte ich nämlich eigentlich noch zum Radio.
Ach so, okay.
Ja.
Aber dann war doch irgendwie die Möglichkeit da, bei Edel anzudocken.
Ja, es gab die Möglichkeit und durch die zwei Jahre bei Universal habe ich einfach auch neue Dinge kennengelernt, neue Wege und habe festgestellt, dass mir das doch sehr liegt.
Ja.
Auch das sehr nahe Arbeiten mit den Künstlern. Und ich habe dann die Chance bekommen, bei Edel als Produktmanagerin zu arbeiten und dieses neue Label Neue Meister mit zu gründen und aufzuziehen. Damals erst noch als Assistenz und dann als mein Kollege dann zu Sony Music wechselte, habe ich dann auch das Labelmanagement da übernommen. Das war einfach eine tolle Gelegenheit, auch diesen, und das war 2015, gerade entstehenden Markt mit zu beobachten und mit zu gestalten.
Und das war wirklich komplett neu dann, neu hochgezogen.
Das war komplett neu, genau. Christian Kellersmann, der 15 Jahre Universal Classics und Jazz geleitet hat, hat das bei Edel initiiert. Und ja, mit damals Sven Schumann, der heute bei Sony ist, und mir dann auch in einem sehr kleinen Team aufgezogen.
Und dann hast du da quasi mittlerweile die Funktion der A&R-Managerin inne. Neben der Tatsache, dass du noch dein eigenes Management oder Artifier-Management machst, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Und da kommen wir wieder so einen Punkt, da musst du mir helfen, das so ein bisschen zu verstehen, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Welt und dieser Podcast ist ja auch wirklich dafür da, in meinen Augen auch mal in andere Gefilden so reinzuschnuppern und auch mal zu gucken, wie die Dinge funktionieren. Ich habe mich dann nämlich gefragt, wenn man A&R ist, wie entdeckt man denn neue spannende Künstler? Geht man dann tatsächlich auf Konzerte, so wie man das klassisch wie wir uns das vorstellen, so aus unserer Ecke, muss man die im Internet entdecken? Also wie entdeckst du neue Künstler?
Ich glaube, jeder A&R arbeitet ein bisschen anders. Ich persönlich zehre auch hier sehr viel von meinem Netzwerk und von persönlichen Empfehlungen von Leuten, auf deren Geschmack ich zähle, wo ich weiß, die sind in der gleichen Szene unterwegs wie ich. Ich gehe genauso auf Konzerte. Ich bin auch im Internet unterwegs, natürlich. In Zeiten des Streamings und der digitalen Musikshops ist das auch eine extrem gute Möglichkeit, viel Musik in schneller Folge sich anzuhören. Mhm. Es ist bei mir einfach eine Mischung.
Okay.
Letzten Endes kommt es bei mir aufs Bauchgefühl an.
Ja. Okay.
Und wo dieses Bauchgefühl ausgelöst wird, ist nebensächlich für mich.
Okay.
Ja.
Wenn man jetzt neue Meister anschaut, viele kennen die Namen sicherlich jetzt nicht, aus meiner Ecke sozusagen. Kannst du irgendwie mal sagen, wer ist da vielleicht so der wirtschaftlich erfolgreichste Künstler oder der größte, bekannteste Künstler, den man vielleicht auch kennt? Ich habe gesehen, Nigel Kennedy ist da, glaube ich, auch. Ne?
Wir haben ein Album mit Nigel Kennedy gemacht zu seinem 60. Geburtstag.
Ja.
Das war vor 2 Jahren. Der ja in der Klassikwelt gerade aus den 80er Jahren auch noch einer der größten und bekanntesten, zumindest europäischen Geiger war, mit den 4 Jahreszeiten und einigen anderen Dingen wirklich sehr erfolgreich war und der zu seinem 60. Geburtstag eigene Kompositionen veröffentlichen wollte. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal ganz gut zu Neue Meister zu sagen, die Prämisse sind zeitgenössische Komponisten. Und da sind wir auch schon wieder bei deiner Anfangsfrage, weil was bedeutet das heutzutage? Ja. Zeitgenössische Komponisten, es gibt aus dem 20. Jahrhundert die Avantgarde, die neue Musik, die Zwölftonmusik, ne, die so in der klassischen Welt, so dass die moderne Musik darstellen. Das genau meinen wir aber nicht unbedingt, obwohl das natürlich auch immer Einflüsse daraus sein können. Uns ging es eher darum, auch die Breite darzustellen, die zeitgenössische Komponisten heutzutage abbilden.
Hm.
Also es geht ja auch viel wieder hin zu melodischen Kompositionen. Gerade jetzt auch in Zeiten von Slow Food, Slow Traveling. Ja. Es geht alles wieder ein bisschen zurück von zu viel Experimentellem. Die Einfachheit ist in vielen Dingen einfach auch wieder sehr gefragt. Und das gilt genauso für die Musik. Also gerade der Trend, das Minimal Piano über die letzten Jahre, der jetzt sehr, sehr stark aufgekommen ist über Nils Frahm, Olaf O. Arnalds, solche Leute, war ja jetzt so einer der großen Musiktrends auch. Und da haben wir auch den ein oder anderen Pianisten, Komponisten bei uns im Roster. Federico Albanese ist wahrscheinlich so der bekannteste, der bei uns 3 Alben gemacht hat. Kai Schumacher, anderer Pianist, den ich auch im Management betreue, ist auch klassischer Pianist, der aber jetzt seine eigenen Sachen eben auch schreibt, ist so einer unserer erfolgreicheren Acts. Wen habe ich noch, der mir jetzt so spontan einfällt? Wir hatten ein sehr erfolgreiches Album, was auch ein Echo damals gewonnen hat, Überbach.
Okay.
Arash Safarian, persisch-deutscher Komponist mit Sebastian Knaue. Pianist, die ein Album gemacht haben, was klingt wie Bach, aber nicht Bach ist, sondern eben safarianische Kompositionen.
Okay.
Und das war, glaube ich, so eins der erfolgreicheren Dinge, was auch immer noch tourt, jetzt seit 3 Jahren, und sehr, sehr gut angenommen wird.
Okay. Ja. Wenn man sich die Labellandschaft anguckt, wir haben es eben schon mal kurz angerissen, wie ist die so strukturiert in Deutschland? Also gibt es dann auch wirklich neben den großen, gibt es dann auch kleine Indies, wie man das jetzt so von den Rock- und Punk-Labels kennt? Sind dann auch wirklich so kleine Individualisten unterwegs? Gibt es davon viele?
Ganz viele.
Ja, okay.
Die Landschaft ist wirklich sehr, sehr groß. Wie in allen anderen Musikrichtungen auch, gibt es die großen Majors, die jetzt inzwischen alle zumindest einen Subhub haben für Neoklassik.
Ja.
Oder je nachdem, wie sie es dann eben bezeichnen. Es gibt ein paar mittelgroße Labels, so wie uns, und sehr, sehr viele kleine Indies.
Ja. Okay.
Die so eine One-Man-Show, self-made sind, ja.
Und wie international ist diese Szene dann? Also, weil ich mir gedacht habe, es ist ja oft auch so, dann gibt es keinen Gesang. Das bedeutet, es müsste ja viel einfacher sein, Grenzen zu überwinden.
Ja, aktuell gibt es gerade einen Trend, auch Gesang mit aufzunehmen.
Okay.
Also seit einiger Zeit gibt es auch, und auch wir haben bei Neue Meister 2 Alben, wo wir mit Vocals auch gearbeitet haben, Also so ganz stimmt das nicht. Trotzdem hast du natürlich recht, größtenteils sind das reine Instrumentals.
Ist es dann einfacher, über die Grenzen zu gehen?
Jetzt nur? Ich weiß nicht, ob die Einfachheit durch Vocals oder nicht Vocals entsteht. Es gibt auf jeden Fall Märkte, wo es deutlich ist, dass es besser funktioniert.
Okay.
Und wo es schwieriger ist. Allerdings habe ich auch den Eindruck, das gilt auch sowieso für die gesamte Musikszene. Mhm. Also der italienische Markt, der französische Markt ist ein völlig anderer als der deutsche, auch Benelux und UK-Markt. Ne?
Klar. Genau.
Da gibt es einfach große Unterschiede. Und dann, wenn man über den Teich guckt, ist sowieso nochmal die Welt eine ganz andere. Ich würde sagen, für diese Art der Musik sind die Hauptterritorien schon der deutschsprachige Markt. UK ist auch sehr, sehr offen und die USA sind auch dabei. Die haben durchaus ihre eigenen Künstler, schauen aber sehr stark auch nach Europa, was hier passiert. Mhm. Und auch Kanada, merke ich in letzter Zeit immer wieder.
Okay.
Ja.
Und wenn man sich jetzt so Promotion anguckt, Marketing, oder fangen wir erstmal mit der PR an, so, was sind die wichtigsten Hebel in dem Genre? Wo findet solche Musik statt?
Gute Frage. Das Live-Element ist wie in so vielen anderen Richtungen auch so mit eins der wichtigsten.
Ja.
Da entsteht die Schwierigkeit, dass nicht jedes Projekt gleich zu touren ist. Wenn man ein Setup hat mit 10 Studiomusikern, weil man sich ausgedacht hat, man macht jetzt eine Harfe, eine Geige, ein Streichquartett, einen Pianisten und noch 3 Chorsänger. Das muss man dann erstmal auch auf die Bühne kriegen. Und vor allem muss man dann auch erstmal ein Publikum dafür kriegen. Viele dieser Projekte sind ja entweder One-Offs oder fangen auch an als ein neues Projekt, sind nicht jahrelang eingespielte Projekte, sodass es eine große Herausforderung ist, da auch Live-Situationen zu schaffen.
Aber jetzt unabhängig vom Live, also was macht ihr an Promotion? Also wenn es so losgeht, also gibt es so die klassischen Musikmagazine, Radio, denkt, es gibt ja die Kulturradios. Also, was sind so die wichtigen Kanäle dann, wo man dann sagt, so, oh, da versuchen wir eigentlich immer reinzukommen und dann ist schon ganz gut.
Das Interessante ist, dass sich das immer wieder ändert und von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist.
Okay.
Wenn es Projekte sind, die bisher, oder auch Künstler, die bisher eher auf dem klassischen Markt unterwegs waren, ist es natürlich viel leichter über klassische Radiostationen, Kulturradios zu arbeiten und da dann auch PR zu machen. In vielen Bereichen, gerade wenn es neue Projekte sind, geht es viel über Online-Promotion, über Blogs, über so auch scheinbar Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Indie-Effekt ist schon immer noch vorhanden und auch an vielen Stellen sehr wichtig. Instagram ist ein großes
Ehrlich?
Ding.
Ehrlich?
Ja, also man kann das nicht so generell sagen. Das kommt wirklich immer ganz aufs Projekt an, auf dessen Hintergrund, auf den Inhalt, genau, und auch auf den Künstler an sich.
Gibt's im Fernsehen gibt's ja sicherlich auch Outlets dafür, oder ist das sehr begrenzt?
Ja, aber sehr begrenzt.
Ja, okay.
Also die Male, die wir vielleicht mal ein Morgenmagazin oder irgendwas bekommen haben, kann ich aktuell zumindest an einer Hand abzählen.
Aber es ist schon dann sehr schwer quasi, so jemand zu finden, der so eine Art als noch die Tastemaker-Funktion irgendwie hatte, Kurator oder das ist wahrscheinlich schon noch schwierig zu finden in den Medien.
Wir wissen alle Musikmagazine sterben, ne? Print ist irgendwie tot oder zumindest an einigen Stellen. Ich glaube, in Zeiten jetzt des Streamings kann jeder irgendwie Kurator sein. Und deswegen ist das so ein bisschen inflationär geworden.
Okay.
Das ist zumindest mein Eindruck.
Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, man kann das nicht so genau sagen, was so die wichtigen Kanäle in dem so sehr konkret sind, weil es auch immer so ein bisschen drauf ankommt, was ist der Inhalt, was ist vielleicht auch einfach so das Image, die Außendarstellung. Da habe ich dann auch nochmal gedacht, gerade in der zeitgenössischen Musik, in der klassischen Musik, das sieht ja alles immer total hochwertig aus. Es geht ja auch, glaube ich, gar nicht so, also nicht hochwertig, weil irgendwie, das ist so die, in meinen Augen die Verbindung. Das stelle ich mir aber auch vor, dass das eine große Herausforderung ist, weil man das ja auch dann wirklich stemmen muss. Also unter anderem natürlich auch finanziell, oder? Also man braucht ja sicherlich ein entsprechendes Budget, um das so darstellen zu können überhaupt.
Absolut.
Jetzt unabhängig sogar von der Produktion, sondern wirklich einfach in der Außendarstellung.
Absolut. Und das ist eine der großen Herausforderungen, da die finanziellen Mittel zusammenzukriegen, um solche Produktionen stemmen zu können und auch in beiden Welten präsentieren zu können. Ja. Also mit beide Welten meine ich als auch Pop- und Klassikwelt, ja, die sich auch in den finanziellen Rahmen ja durchaus sehr, sehr unterscheiden.
Und ist das, wenn man jetzt so, heutzutage, es wird immer mehr so über Geschichten eigentlich alles verkauft. Was ist die Geschichte deiner, hast du ja eben auch schon gesagt. Wie schwierig ist sowas bei diesen, auch speziell bei den klassischen Künstlern, die ja größtenteils instrumental unterwegs sind, also jetzt erstmal im direkten Sinne keine Botschaft aussprechen, so durch ihren Mund sozusagen. Wie schwierig ist es da dann auch immer so diese Geschichten zu finden, diese spannenden Geschichten?
Meistens gar nicht so schwierig.
Ja.
Meistens, wenn man sich mit dem Künstler ein bisschen unterhält, bekommt man relativ schnell rausgekitzelt, was so der im Marketing spricht, im Sprech gute alte USP an dem Projekt ist. Meistens ergibt sich das von selbst, weil die meisten Geschichten dieser ungewöhnlichen Projekte sind interessante Geschichten, sind tolle und neue Sachen, die eben nicht so sind wie schon 15 andere Projekte. Und daher ist die Geschichte dahinter meistens schnell gefunden. Die Frage ist dann, wie man sie präsentiert.
Okay.
Das ist dann die Herausforderung.
Ich habe alle mal gedacht, wie gesagt, also ich wiederhole mich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Nigel Kennedy kennt man ja irgendwie. Das war so, ich habe mich jetzt auch in der Vorwende nicht tiefer mit ihm beschäftigt, aber es ist eigentlich ja so, der galt immer so als Punk der Klassik. So, ne? Und das bleibt dann einfach hängen bei den Leuten. Man kennt ihn, man kennt den Namen, man hat so diese Geschichte einfach. Ne?
Ja, und das ist auch ganz wichtig.
Ja. So fängt man dann an, sich damit dann vielleicht doch zu beschäftigen einfach. Genau.
Definitiv.
Und du sagst, Instagram funktioniert dann aber auch bei euch, aber das sagen ja alle, Instagram funktioniert auch bei euch dann wirklich noch oder funktioniert sehr gut.
Ja, weil das auch eine Welt ist, die über Bilder funktioniert. Viele dieser Neoklassik- und Modern-Classical-Projekte sind sehr sinästhetisch, sind sehr, also fokussieren sich auch wirklich auf alle Aspekte. Es geht oft auch das Artwork, es geht dann darum, die CD muss eine bestimmte Haptik haben, ne, die LP muss eine Inside-Out, Look haben, damit sie sich, ne, damit sie ein bestimmtes Gefühl ergibt. Also es geht eigentlich um diese ganze Erschaffung dieser Welt. Und da sind die Bilder mindestens genauso wichtig wie die Musik.
Wie ist so wie sind die Umsätze generell physisch digital? Also ist das quasi bei euch genauso wie überall anders auch? Und dann im Speziellen physisch CD-Schallplatte, wie funktioniert das?
Generell kann man sagen, ist der deutsche Markt, was Klassik angeht, ja noch relativ physisch.
Okay.
Die letzten Jahre war in der Klassik die CD immer noch über 50%.
Vom Gesamten?
Vom
Oder
Gesamten.
Nur physisch?
Vom Gesamten.
Okay,
Umsatz.
Krass.
Ich weiß nicht, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Auch das bewegt sich zurück, wie in allen anderen Märkten auch. Ist aber immer ein paar Jahre hinterher. Also die Klassikkäufer sind schon wirklich einfach noch ein sehr physisches Publikum. Was die Neoklassik angeht, muss man da ein bisschen differenzieren, weil das zum Großteil ja ein etwas jüngeres Publikum ist, sich eher zwischen 25 und 50 bewegt, wobei auch das mit Vorsicht zu genießen ist, weil sich dann immer viele ausgeschlossen fühlen. Generell kann man aber sagen, dass das Neoklassik-Publikum, und ich nehme jetzt mal immer den Begriff Neoklassik, auch wenn er schwierig ist, und ich weiß,
es ist gut, wenn du die Begriffe immer nennst.
Deswegen, ich mache es einfach trotzdem, weil letzten Endes muss man irgendeinen Begriff sich dann darauf einigen und das ist zumindest der, der jetzt
ja.
am meisten im Raum schwebt. Ich bitte das zu entschuldigen, jeder, der sich davon beleidigt okay. fühlen sollte.
Ach, ich denke nicht.
Also im Neoklassik-Bereich ist der digitale Absatz definitiv größer. Auch hier kommt es wieder aufs Thema an. Die Themen, die sich mehr in Richtung Klassik bewegen, jetzt wie in Überbach, was ich vorhin erzählt habe, haben dann auf jeden Fall einen physischen Schwerpunkt. Und das kann man auch ganz deutlich sehen. Viele der anderen Themen, gerade Solo-Piano, solche Dinge, ja. sind auch durch die große Wichtigkeit jetzt der Piano-Playlists, das, was jetzt in den letzten Jahren so gewachsen ist, auf jeden Fall auf der digitalen Seite zu verzeichnen. Absolut.
Okay. Jetzt hast du dich ja eben schon so ein bisschen rangewagt an die oder an die Haupthörergruppe des Neoklassik. Würdest du dich auch heranwagen an die Haupthörergruppe der Klassik? Wie kann man die so einschätzen? Ich denke mal, da gibt es jetzt viele Klischees, sage ich jetzt mal. Deshalb sage ich nichts und ich überlasse dir das Wort, sofern du das wagen möchtest.
Du schmunzelst, das kann ich gut verstehen. Klischees bestätigen sich ja auch gerne immer wieder. Man kann schon sagen, dass die Klassik-Zielgruppe vor allem der Käufer, der Produktkäufer definitiv älter ist. Ich tue mich schwer mit Altersangaben, das ist ja. sowieso immer schwierig, aber man kann schon generell sagen, dass die eher 40 aufwärts ist.
Okay. Weil das setzt ja ein nochmal für mich eine große Frage dann ja auch immer auf. Das hatte ich ja eben schon eingangs gesagt. Ist es nicht unglaublich schwer, solche Leute noch zu erreichen? Erreicht man die mit Instagram? Erreicht man die auch mit Magazinen noch? Also wie erreicht man die überhaupt?
Das frage ich mich jeden Tag. Und das ist eine der großen Herausforderungen, dass sich das auch jetzt ändert. Klassikpublikum ist auf Instagram nicht zu finden. Dafür inzwischen auf Facebook. Facebook hat sich zu einer Plattform gewandelt, die eher für das ältere Publikum ist. Von den 20- bis 25-Jährigen ist niemand mehr auf Facebook. Dafür haben die Mütter der 20-Jährigen inzwischen alle einen Facebook-Kanal und sind auch darüber oftmals gut zu erreichen. Also auch hier, ja, wir stellen fest, die Plattformen verschieben sich. Klassik wird auf jeden Fall über Facebook von den Social-Media-Kanälen wahrscheinlich noch am besten angenommen. Aber hier gibt es, glaube ich, noch am ehesten auch die Wichtigkeit der Magazine, der Printmagazine. Es gibt noch einige größere Printmagazine in Deutschland, die auch dann Relevanz haben für den Klassikmarkt, die zum Teil auch frei ausliegen. Sind nicht alles, also Concerti ist ein Magazin, was in den meisten Hochschulen und vielen Verkaufsstellen ausliegt. Aber es gibt natürlich auch einige größere Magazine im Handel, die sich mit den aktuellen Klassikthemen beschäftigen,
ja.
die immer noch Relevanz haben.
Okay. Ja. Und wenn ich das jetzt nochmal, wir hatten vorhin kurz einmal live angerissen, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Auch da, wie ist so die Möglichkeit, live zu spielen? Das ist ja sicherlich auch erstmal.
In welchem Bereich?
Naja, eigentlich so in allen Bereichen der zeitgenössischen Musik würde ich ja jetzt mal so von mir aus sagen, die spielen ja jetzt nicht in der Diskothek um die Ecke so. Das sind dann eher Konzerthäuser, kulturelle Einrichtungen. Wie ist da so die Möglichkeit? Ist das sehr gering? Wird das immer weniger? Ist das alles noch total easy?
Bisher im Moment ist es ein sehr, sehr urbanes Thema. In den großen Städten, in Berlin, in Hamburg, auch in Dresden, in München teilweise auch, gibt es Clubs, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und besonders in Berlin und Hamburg kann man sehen, dass das die Schwerpunkte sind. in vielen anderen Städten. Münster, fällt mir gerade ein, ist auch noch eine Hochburg, die sehr, sehr offen sind. Die haben ein eigenes Festival, Pianeo Festival für Neoclassic, was jetzt gerade auch stattgefunden hat wieder. Aber in den meisten Städten ansonsten finden sich aktuell noch Orte, die bereit sind, das Risiko und auch das Abenteuer einzugehen. Für viele ist es schon noch eine neue Welt.
Okay, sind das dann oft auch jetzt, gerade wenn man jetzt die großen Städte verlässt, dann irgendwelche Kulturvereine oder städtischen Einrichtungen, die sowas dann machen? Oder machen müssen ja dann auch vielleicht, kultureller Auftrag?
Ja, wir bewegen uns dann eher in die Club-Richtung.
Tatsächlich?
Ja, viele, viele kleine Indie-Clubs sind sehr offen für solche Projekte, wollen auch selber ihr Portfolio erweitern und trauen sich dann auch mal, solche Projekte auszuprobieren, mit mehr oder weniger Erfolg.
Ist ja immer so dann, ja. Okay.
Aber es gibt so auch kleinere Hochburgen, Nürnberg zum Beispiel, viele Städte, wo auch Studenten sind, da wird es ganz gut angenommen.
Okay.
Jena.
Was ich mich ja gefragt habe, wenn man bei Live einen Schritt weiter denkt, wie funktioniert eigentlich Merchandise bei solchen Künstlern? Gar nicht? Oder super? Oder ist okay? Also ohne, vor allen Dingen, was verkaufen die dann?
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, und ich habe auch schon einige Künstler auf Konzerten hinter Merchstand begleitet, bei denen, die sich bereit erklären, sich auch selber hinzustellen, mit den Leuten zu reden, funktioniert es immer super.
Was verkaufen die dann?
Meistens CDs und LPs.
Jetzt von Tonträgern nochmal weg, würde ich eigentlich nochmal gern. Weil das sind immer so die Schwierigkeiten, glaube ich, abseits von diesem Punk-Rock-Publikum, wo du dann einfach das T-Shirt der Band kaufst.
Die wenigsten Neoklassik-Künstler haben T-Shirts oder
Taschen. Genau. Haben die was anderes? Das ist einfach zu schwierig dann.
Es gibt immer mal wieder Überlegungen, aber letzten Endes lohnt sich es meistens nicht.
Okay, ja. Interessant.
Es wird sich dann doch auf die Tonträger reduziert, weil aber auch die Merch-Stände nach dem Konzert einer der wichtigsten Absatzmärkte für Tonträger ist inzwischen.
Ja. Glaube ich sofort.
Niemand geht mehr in den Mediamarkt und kauft sich eine CD von Olaf Arnalds.
Ja.
Sondern die CD und vor allem die CD ist inzwischen eine Autogrammkarte und ein Erinnerungsstück, ein Live-Erlebnis.
Ja, das glaube ich sofort.
Vor allem in diesem Bereich mit einem Künstler gehabt hat. Wenn man dann noch eine Unterschrift drauf kriegt, umso besser. Aber jeder von uns wird das auch kennen, dass man sich nach einem Konzert eine CD gekauft hat, die nie wieder angefasst hat, die vielleicht noch in der Verpackung ist. Man behält sie aber trotzdem, weil es eine schöne Erinnerung ist an ein schönes Konzert.
Ja, stimmt natürlich.
Und genauso läuft das an sehr vielen Stellen.
Okay. Aber spannend mal dann auch zu hören. Jetzt hast du eben noch so zwei, drei Dinge gesagt. Einerseits Spotify, klar, Piano-Playlisten und so weiter, das wird immer mehr. Spricht ja natürlich auch jedes Genre drüber, über Spotify-Playlisten und so weiter. Gleichzeitig hast du vorhin auch nochmal so diesen Begriff Fahrschulmusik geprägt. Naja,
das nehme ich natürlich zurück.
Das nimmst du zurück, aber das würde ich zumindest mal so in Kombination als Anlass nehmen, zu fragen, also es ist ja augenscheinlich, dass diese Playlisten sehr groß sind, sehr funktionieren. Da würde ich jetzt mal so einen Schritt weitergehen, vielleicht auch ein bisschen provokanter, und sagen, naja, das sind für viele Leute vielleicht doch einfach so Mood-Playlisten. Also ich romantische Playlist anmachen, relaxte Playlist anmachen und dann ist es ja sicherlich, also dann werden die Sachen zwar viel gehört, aber es ist ja bestimmt auch total schwierig oder eine große Herausforderung, dann den Leuten quasi verständlich zu machen, dass da ja dieser eine Künstler ist, dem er bitte irgendwie folgen soll, was kaufen soll, wie auch immer. Also was ist da die Herausforderung?
Die Frage ist, was man will. Es gibt durchaus Künstler, denen ist es wichtig, möglichst viel in Playlisten vorzukommen. Und denen ist dann auch bewusst, dass das an vielen Stellen bedeutet, dass es nicht unbedingt um sie selbst als Künstler und als Figur geht, sondern dass sie sich einreihen in eine Reihe von Mood-Playlisten und vor allem von passiven Zuhörern.
Es gibt immer
diesen Begriff von aktiven und passiven Zuhörern, dass sie sich da einreihen. Also das ist eine Frage der Priorisierung. Klar, es ist eine große Herausforderung, in dieser Szene nicht unterzugehen, nicht eingeordnet zu werden unter Nummer 36 aus der Mood-Playlist Fahrstuhl.
Ja gut, wenn die dann irgendwie 10 Millionen Plays hat, wird auch keiner was dagegen haben von den Künstlern oder Komponisten oder Labels, ne?
Ganz bestimmt nicht. Nee, ganz genau. Bestimmt nicht. Deswegen meine ich, es ist immer eine Frage der Priorität und der Ausrichtung. Mhm. Auf welches Medium man sich auch ausrichtet.
Hm. Aber gerade diese Mood-Geschichten, Playlisten oder wie immer, das boomt doch immer total, oder?
Ja.
Ja. Guckst du dir auch mal so andere Sachen an? Also ich habe da diese Geschichte, weil ich es auch selber teilweise schon mal genutzt habe, diese Meditations-App Calm. da wurde der, da hat Moby ein Album veröffentlicht. Mhm. Weißt du da ein bisschen?
Ich habe davon gehört, ich habe mich mit der App und
okay.
Mit
also im Großen, also du lädst das runter und dann kannst du das ja einerseits nutzen und wirklich dann auch so geführt zu meditieren sozusagen mit Anleitung. Du kannst es aber auch einfach nutzen, um dich quasi zu entspannen und dann sagen sie quasi, du hörst ja jetzt besondere Musik, die dich jetzt wirklich, die dir hilft zu fokussieren, zu relaxen. Also das gibt's ja dann viel und Moby hat dann exklusiv dort sein Album veröffentlicht, das wie auch total ruhig und entspannt war. Also es war wirklich dann auch exklusiv. Also schaust du dir solche Sachen dann jetzt nicht nur das, also generell an, glaubst du, solche Sachen können in Zukunft noch viel mehr funktionieren?
Klar, ich glaube, das kann total funktionieren. Hm. Du sprichst jetzt über Moby. Jeder weiß, wer Moby ist, deswegen ist es in diesem Zusammenhang relativ einfach, dann auch so eine App mit so einem Album zu verknüpfen. Aber ist doch toll, wenn 5000 Leute sich diese App runterladen, weil sie gerne meditieren wollen und dann dazu noch ein tolles Album bekommen, was das unterstützt, habe ich gar nichts dagegen.
Weil das ist ja ein mega Marketingaufschlag für die App einfach, ne? Weil die Leute, die Moby-Fans, wollten dann halt oder konnten das dann nur dort hören. Ne?
Ist dann eine klassische Win-Win-Situation. Genau. Würde ich mal sagen.
Ja, hat keiner was gegen. Genau, okay. Dann lass uns doch mal über eine Sache sprechen, zu der du sehr viel sagen kannst. Denn wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass du ja auch ein Management machst. Du hast Artifier Management gegründet. Was war für dich der Auslöser, aus deiner Tätigkeit als A&R nochmal eine eigene Managementfirma zu gründen?
Ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich gemerkt habe in meiner Tätigkeit als Labelmanagement und A&R, dass ich nebenbei schon ganz viel Managementaufgaben mit übernommen habe, einfach weil ich viele Künstler hatte, die kein Management haben. Dieser Bereich ist noch sehr jung und es gibt nicht viele Leute, die sich daran trauen.
Okay.
Weil es so eine Zwischenwelt ist.
Also es gibt noch nicht viele Manager für zeitgenössische Künstler. Die machen das alle selber.
Der Markt ist wirklich übersichtlich. Okay. Die ganze DIY-Gesellschaft ist auch hier sehr, sehr groß und die meisten trauen sich auch gar nicht, überhaupt sich ein Management zu leisten. Weil viele der Künstler sind noch Newcomer oder sind einfach auch noch nicht so bekannt und es gibt ja diese Annahme auch, ein Management braucht man erst, wenn man groß ist und wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ja, natürlich ist es auch immer eine finanzielle Frage. Aber die meisten Künstler, gerade in diesem Bereich, können sehr, sehr profitieren, wenn da jemand sitzt, der einfach koordiniert.
Ja, klar.
Also
an vielen
Stellen. Ja, und da habe ich gemerkt, dass es einfach eine Lücke gibt und ein großes Geschäftsfeld, was mir durch jetzt auch meinen Background sehr liegt. Und habe dann letztes Jahr nebenbei das so...
2019.
Genau, habe... Neben meinem Hauptjob das gegründet und jetzt zum Anfang des Jahres mich habe beruflich selbstständig gemacht.
Wie entstand dann die Zusammenarbeit mit den ersten Künstlern? Du hast ja 3 Künstler aktuell unter Vertrag.
Ich habe 5 Künstler
aktuell
sogar schon. Ja,
okay.
Ich muss sagen,
muss die Homepage mal aktualisieren. Keine Zeit.
Erstens keine Zeit und zweitens komme ich gerade nicht an mein Backend.
Oh, okay.
Meinen ersten Künstler habe ich akquiriert über Neue Meister. Das ist Kai Schumacher, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe.
Da würde ich mal kurz einhaken, ja, weil ich das fand, das total geil, da habe ich mich dann ja doch wieder gefunden, weil der kommt ja dann jetzt auch nicht so ganz aus der Klassik anscheinend, weil er hat irgendwann mal, ich glaube es war 2013, hat er ein Album aufgenommen, da hat er quasi Songs gecovert von Rage Against the Machine, Slayer, Nirvana und so weiter, und ich war etwas irritiert, ja, und als ich es gehört habe, dachte ich so, wow, das ist aber
super geil.
Super. Also das passte so. Ne? Also,
und das ist
erstaunlich,
auch das Besondere an Kai, dass er extrem gut ausgebildet in der Klassik. Er ist eine Maschine, aber er ist im Herzen ist er ein Punk.
Okay.
Und im Herzen ist er alles andere als ein Klassiker mit Frack und steifem Rücken. Und das ist auch das, was ich an ihm so sehr mag, dass er, genau wie ich, den klassischen Background hat und alles kennt und die Sachen weiß, aber sich damit nicht zufrieden gibt. Und er sagt einfach, er kann dem Beethoven nichts mehr hinzufügen, deswegen macht er lieber andere Dinge, wo er das Gefühl hat, er kann
seine macht er lieber Slayer.
Deswegen macht er lieber Slayer, genau. Oder auch Moderat-Cover, ist so das, was, was am allerbesten funktioniert hat. Mhm. Auf dem vorletzten Album hat er ein Cover gemacht von New Era, was natürlich durch den Titel dann auch durch die Decke gegangen ist.
Ja.
Aber das ist bei weitem im Moment unser erfolgreichster Titel. Ja, und jetzt zuletzt eben auch eigene Sachen gemacht hat.
Mhm.
Genau, das war mein erster Künstler.
Ja.
Und dann die anderen Künstler, das hat sich auf die eine oder andere Art und Weise immer ergeben. Auch hier, ich bin ein großer Fan von Bauchgefühl und Intuition und ich bin auch ein Menschenmensch und gucke immer, kann ich mit den Menschen einfach gut auf Augenhöhe arbeiten. Mir ist total wichtig, dass es nicht ein Gefälle gibt zwischen Manager und Künstler auf die eine oder andere Art und Weise, sondern dass es ein Miteinanderarbeiten ist, dass ich ein ich nenne es immer schön so, Comrade in Arts ist so mein Credo, weil ich gerade heute es einfach super wichtig finde, dass es ein Miteinander ist und nicht, ich bin zwar ein Dienstleister, aber ich bin einfach auch ein Unterstützer und eine Hilfe. Und ich bin weder der Ansager oder der Lehrer oder der Kindergärtner, noch bin ich der Diener.
Ja.
Und so hat sich das auch relativ schnell ergeben mit den Künstlern, mit denen ich sehr gut so arbeiten kann.
Okay.
Ja.
Also das ist jetzt 5. Willst du noch einmal kurz die anderen?
Ja, kann ich gerne machen. Die zwei neuesten Zugänge sind Carlos Schieper, auch Pianist und Komponist, und Janus Rasmussen, der bisher vor allem bekannt war durch Chiasmus. Er ist ein Teil des Duos Chiasmus mit Olafur Arnalds zusammen, hat aber auch seit einiger Zeit ein Soloprojekt und ich betreue seine Solokarriere. Genau, das sind die zwei neuesten. Und ansonsten habe ich noch ein weiteres Projekt, das sich nennt Arden. War früher bekannt unter Marie-Marie.
Mhm.
Relativ viel unterwegs mit der Band. Hat jetzt ein Soloprojekt mit Harfe, Gesang und Electronics.
Okay.
Sehr spannend.
Ja.
Da sind wir gerade in der Entstehungsphase. Und die fünfte Künstlerin, auch eine Frau, es heißt Anna Luca, deutsch-schwedische Singer-Songwriterin, Pianistin und Komponistin, die sich vor allem viel mit Filmmusik beschäftigt.
Okay.
Und auch da wird jetzt im Herbst ein Album rauskommen.
Okay, abgefahren.
Ja,
schön. Also es wächst und gedeiht. Klasse.
Definitiv.
Ja, was sind denn so die größten, wenn man das mal so runterbrechen kann, was sind denn so die größten Barrieren oder auch Probleme für den Markteintritt, die Künstler dann auch einfach haben? Jetzt hast du eben schon gesagt, klar, Budget, ich meine, das hat jeder, glaube ich, oder auch dann vielleicht das fehlende Team, aber gibt es denn noch was, wo du sagst, oh, das sind immer so die größten Probleme, die wir eigentlich immer haben?
Ich nenne es gerne Herausforderung, weil ich bin ein positiv denkender Mensch.
Sehr gut, ja.
Die größten Herausforderungen sind, das Publikum zu finden. Die richtige Zielgruppe in dieser Nische zu finden und auch zu behalten. Ich glaube, das ist heute auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der man sich beschäftigen muss, bevor man wirklich auf den Markt strömt, weil ansonsten kann es sehr schnell eine große Enttäuschung sein, wenn man ein Konzert spielt und man hat wirklich 3 Monate darauf hingearbeitet und dann stehen da 15 Leute, davon sind 10 deine Freunde und 3 deine Eltern und Großeltern, und das kann sehr schnell sehr demotivieren, wenn man dann nicht ein gutes Team drumherum hat. dann geht das auch schnell wieder ein, diese Motivation.
Okay.
Ansonsten würde ich sagen, neue Wege zu finden. Ja, wir wollen alle nicht das Rad neu erfinden, aber es geht ja auch immer wieder darum, neue kreative Outlets zu finden, neue Sachen zu schaffen, die bisher noch nicht da waren. Das wird immer schwieriger. In Zeiten des Internets hat es alles schon gegeben.
Ja, klar. Ja.
Ja, zu jedem Projekt findet man drei andere amerikanische Projekte, die einfach auch nie durchgestartet sind, die aber trotzdem sichtbar sind, weil man nun mal im Internet alles findet. Also auch da neue Ansätze zu finden, glaube ich, ist so auch eine der größten Herausforderungen.
Wenn du jetzt so von Projekten sprichst, du hast das eben auch nochmal angerissen, ist das dann wirklich auch so, dass man das gerade so mit den beteiligten Musikern immer so ein bisschen so zusammenbauen muss, sage ich mal auch wirklich, weil das ja zum Teil Musiker sind, die sicherlich nicht nur so in so klassischen Bandgefügen spielen, sondern die sind mal da, sage ich jetzt mal.
Oftmals, bisschen lapidar. Ja.
Das muss man so richtig planen und dann auch so zusammenbauen.
Zusammenbauen, wirklich. Ja. Mhm. Es ist oftmals ein bisschen wie ein Puzzle. Wenn es jetzt nicht Solokünstler sind, die mit ihrem Instrument einfach auf die Bühne gehen, einfach,
ja,
in Anführungszeichen,
ja,
kann es durchaus, genau, sein, dass man helfen muss, ein Streichquartett zu finden, ein Ensemble, okay, zu finden, ja, auch die, oder auch die Sponsoren zu finden, die Instrumente zur Verfügung stellen. Ne? Gerade wenn es um Klavier oder um Harfe oder um größere Instrumente geht, die dann schnell teuer werden, kann es auch immer sehr hilfreich sein, Unterstützung zu haben. Ja, also das ist schon auch ein Teil meiner Arbeit, da zu gucken, was passt zusammen, wer passt zusammen, menschlich sowie musikalisch, ja.
Und auch wahrscheinlich inhaltlich dann.
Inhaltlich,
von dieser Story.
Ja, stilistisch.
Okay.
Auch jetzt, wenn man über Streichquartette spricht, ist ein Streichquartett nicht wie das andere. Also gerade feste Streichquartette, die schon lange miteinander spielen, haben natürlich eine andere Dynamik als einzelne Musiker, die man für einen Auftritt zusammenklaubt und dann, die eigentlich aber Solomusiker sind zum Teil, das gibt's ja auch. Also das sind schon auch immer wieder Herausforderungen, da das richtige Setup, die richtige Zusammenstellung zu finden.
Und diese Streicherquartette, Musiker generell, die findest du einfach oder die hast du einfach so aus deinem Netzwerk oder gibt es dann auch wirklich Plattformen, wo man die sucht und findet?
Vielleicht gibt es auch Plattformen, ich fische aber vor allem in meinem,
okay,
Netzwerk und,
ja,
ja, in meinem Bekanntenkreis und aus meiner eigenen Vergangenheit, auch dadurch, dass ich selber an der Musikhochschule war, gibt es dann auch immer Studienkollegen, die man mal fragen kann,
okay,
und ob die eine Empfehlung haben. Ja,
okay,
in diesen Gegenden schaue ich vor.
Ja. Jetzt ist das Spannungsfeld, in dem du dich musikalisch bewegst, ja wirklich sehr offen, würde ich sagen, und auch größtenteils modern. Was vermisst du denn eigentlich gerade?
Ich vermisse manchmal noch ein bisschen mehr Offenheit auf beiden Seiten, in beiden Welten, sich noch mehr auf die andere Welt einzulassen.
Damit meinst du Klassik und Neoklassik?
Klassik. Nein,
oder
Klassik.
Generell.
Klassik und Nicht-Klassik.
Ah, okay, ja.
So sehr alle auch immer über Offenheit sprechen und Neugierde und Überraschungseffekte, am Ende des Tages ist es doch oft so, dass man sich auf den eigenen Background verlässt und auf die eigenen Erfahrungen und es sind doch immer wirklich noch zwei Welten und ich würde mir einfach oft wünschen, dass es noch mehr Menschen gäbe, die gleichwertig interessiert sind an beiden Welten.
Okay. Ja, vielleicht können wir ja mit diesem Interview schon eine kleine, winzige Brücke schlagen. Super. Wenn du jetzt mal so guckst, dieses Jahr, nächstes Jahr, zwei, drei Jahre, was hast du noch so vor? Hast du noch mehr Pläne in der Schublade, die jetzt auch in absehbarer Zeit gezogen werden?
Ein großes Projekt ist jetzt in den Startlöchern, was auch wieder Kai Schumacher betrifft. Wir haben gerade angefangen, ins Studio zu gehen mit Gisbert zu Kniepausen,
ja,
und Schubert-Lieder,
ach,
aufzunehmen. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, nächste Woche, am 13.03., ist die Premiere in Duisburg.
Okay.
In der Mercatorhalle mit den Duisburger Philharmonikern.
Wow.
Und das wird ein ziemlich großes Projekt.
Das ist dann aber musikalisch wie einzuordnen?
Gute Frage.
Ja, deshalb überlasse ich sie dir. Oder muss man sich...
Gisbert an sich ist ja Singer, Songwriter,
genau,
Liedermacher,
ja,
wie auch immer man das nennen möchte. Schubert war ein Liedermacher seinerzeit.
Okay.
Und ich war letztens im Studio und war wirklich fast zu Tränen gerührt, muss ich echt sagen, wie organisch diese Schubert'sche Musik zwischen Gisbert und Kai doch klingt. Also die Schubert-Texte, nein, sie sind nicht von Schubert, sondern von Heine und von anderen großen Dichtern, aber klingen bei Gisbert so organisch, als hätte er sie selber geschrieben.
Super.
Und ich behaupte, im deutschen Markt gibt es aktuell keinen Singer-Songwriter, der das so könnte.
Aber total spannend auch, dass dann so, das ist ja schon eigentlich eine Verknüpfung von den beiden Welten, von denen du eigentlich sprichst, ne? Also das ist ja genau total das. Spannend.
Genau das. Und auch deswegen bin ich so aufgeregt und freue mich so auf dieses Projekt, weil es für mich genau das darstellt, was ich gerne machen möchte.
Okay.
Hochkultur und Popkultur in einem, wo nichts davon eingebüßt wird.
Hm.
Wo nichts Qualität verliert, um der anderen Welt zu gefallen.
Hm. Total spannend. Also, das behalte ich im Auge. Ich denke, es ist vielleicht für viele dann, es klingt so ein guter Einstieg vielleicht ja auch. Ne?
Bestimmt.
Okay.
Aber man muss sich beeilen, es ist fast ausverkauft.
Okay, alles klar.
Aber 2021 kommen wir dann auch auf Tour. Also, es gibt bestimmt noch ein paar andere Gelegenheiten.
Super. Gut. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese vielen Einblicke.
Gerne.
Ich bin schlauer geworden, hoffe ich. Und ich hoffe, viele Hörer auch. Und ich wünsche dir noch alles Gute und mach's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und durchgehört habt. Das war ein kleiner Ausflug in die zeitgenössische Musik. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, da mal reinzuschnuppern wie mir. Elina war eine super Interviewpartnerin. Und ich verweise auch gerne auf die nächste Woche. Da habe ich ein Interview geführt mit Erik Laser. Erik Laser war der erste Chief Digital Officer der deutschen Musikbranche bei Warner Music, ist mittlerweile als Innovationsberater tätig und weiterhin der Entertainment-Branche mehr oder weniger treu geblieben. Außerdem ist er ja auch selber Musiker. Hört nächste Woche einfach einmal rein und abonniert gerne diesen Podcast, wo immer ihr ihn auch hört. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.